Der Predigtext steht in den Worten des Propheten Jeremia, Kapitel 14, Vers 7 und 8. Wenn unsere Sünden uns verklagen, so greife ein, o Herr, um deines Namens willen. Ja, oft sind wir treulos gewesen. An dir haben wir gesündigt. Du Hoffnung Israels, du sein Retter in Not. Warum denn bist du wie ein Fremdling im Lande, dem Wanderer gleich, der nur zur Nachtruhe zeltet? Liebe Gemeinde, die christliche Kirche hat im Lauf ihrer langen Geschichte das Jahr auf ihre Weise eingeteilt, in das sogenannte Kirchenjahr. Nach diesem Kirchenjahr befinden wir uns jetzt in der Passionszeit. Es sind die Wochen, in denen wir uns vorbereiten sollen auf das große Ereignis, das für uns die Mitte unseres Glaubens kennzeichnet, der Grund dessen ist, der uns miteinander verbindet. Die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Dieser Prozess, den man Jesus Christus gemacht hat, ist zum bedeutungsvollsten Prozess der Weltgeschichte geworden. Und diesen Gedanken wollen wir heute Morgen ein wenig nachgehen in der Frage nach dem, wer uns denn nun eigentlich verklagt. Wo immer in der Welt Menschen in Gesellschaftsformen miteinander leben, kennen sie gerichtliche Instanzen. Das ist ein Ort, an dem man sich beklagen kann, wenn man glaubt, dass einem Unrecht geschehen ist. Diese Instanzen haben den Auftrag, Willkür zu verhindern im Zusammenleben der Menschen und für Recht und Gerechtigkeit und Ordnung zu sorgen. Handelt es sich um ein Verbrechen, das ein Mensch begangen hat an einem Mitmenschen, dann klagt der offizielle Vertreter dieser Gesellschaft, dieses Staates, den Beschuldigten vor Gericht an. Das ist der Staatsanwalt. Er verkörpert den Staat. Es gibt dann einen Strafverteidiger, der die Partei des Beschuldigten ergreift, sein Anwalt. Und schließlich die richterliche Instanz, die das Urteil spricht, am Ende eines Prozesses, ein Urteil in den Grenzen und Möglichkeiten, die das Gesetz für die einzelnen Vergehen festgelegt hat. Aber nicht alles Unrecht dieser Welt findet seine Klärung in einem so wohlgeordneten menschlichen Gericht. Täglich und zahllos geschieht es, dass Menschen einander Unrecht tun, und es kommt nie vor einen Richter. Viel Unrecht läuft nach dem Motto, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Oft laufen aber in unseren alltäglichen Beziehungen trotzdem Prozesse ab, die zwar nicht wohlgeordnet sind, in denen es aber dennoch Angeklagte gibt, zwar keine amtlichen Richter, aber doch Urteile und Verurteilte, zwar keine Gefängnisse mit Schlössern, aber eben doch verschlossene Herzen und verschlossene Beziehungen und eingeschränkte Freiheit, die wie ein Gefängnis auf den Einzelnen wirken müssen. Und dann gibt es noch in uns selbst, in jedem Einzelnen von uns, ein heimliches Tribunal, ein ganzes Tribunal. Anklagender, verteidigender, verurteilender Gedanken. Da sind die richtenden Instanzen in uns, die richten über unser Leben und über unser Verhalten. Und die so etwas wie eine absolute Autorität über uns besitzen. Über dieses Tribunal möchte ich heute Morgen sprechen. Denn die Art, wie dieses Gericht in uns funktioniert, beeinflusst wesentlich, welchen Platz wir im Leben finden, welchen wir überhaupt suchen und wenn wir ihn gefunden haben, wie wir ihn ausfüllen. Dieses innere Tribunal in uns bestimmt weitgehend Glück und Unglück, Freude und Kritik. Sich einordnen und anpassen oder ausbrechen aus den Beziehungen, in denen wir leben. Ein Gefühl von Freiheit oder ein Gefühl von Gefangenschaft und Gebundensein. Und das alles tragen wir mit uns herum. Jeder einzelne von uns sein Gericht. Es ist allerdings sehr schwer, auf dieses Gericht Einfluss zu gewinnen. Es scheint eine Autonomie in uns zu geben und es ist ganz schwer, auf diese Instanzen unseres Bewusstseins und unseres Herzens, die Anklagenden und Verurteilenden und Verteidigenden, einen Einfluss zu gewinnen und sie zu ändern. Aber ob das geschieht, dass wir Einfluss gewinnen auf dieses Gericht in uns und wie es geschieht, das entscheidet über unser Heil. Wenn man Menschen fragt, welche Rolle Gott in diesem Tribunal ihres Herzens spielt, bekommt man in der Regel zur Antwort, Gott ist mein Richter. Gott wird erlebt in der Rolle des Richters. Aber der Richter ist neutral. Der Richter darf schon in einem weltlichen Gericht nicht befangen sein, nicht voreingenommen sein, gegen. Fragt man also weiter, warum hast du ein schlechtes Gewissen? Dann entdeckt man, dass Gott nicht nur die Rolle des Richters spielt, sondern auch noch die des Staatsanwaltes. Gott wird in uns oft erlebt, auch als die anklagende Instanz und auch noch dazu als die verurteilende Instanz. Und weil Gott allmächtig ist, ist es so schwer, dagegen anzugehen und zu glauben, dass man auf dieses Gericht Einfluss nehmen kann. So treiben viele Menschen schicksalshaft dahin. Ausgeliefert einem heimlichen Gericht ihres Herzens, auf das Einfluss zu gewinnen, sie aufgegeben haben. Der Mensch selbst und seine guten Taten sind der einzige Anwalt, der für ihn spricht in diesem Tribunal. Und wieder einmal vollzieht sich im täglichen Lebensprozess das erbarmungslose Gesetz. Wer hat? Dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Das heißt, der Starke steht gut da vor dem Tribunal seines Herzens, und der Schwache fühlt sich verurteilt. Der Starke steht gut da, trotz offensichtlichem Unrecht, aber er kann es eben tragen. Der Schwache hingegen fühlt sich verurteilt, trotz aller Mühe, die er sich gibt. Vielleicht sollten wir also versuchen, in dieses Tribunal zunächst ein bisschen Ordnung zu bringen. Vielleicht sollten wir ein bisschen versuchen, die Rollen herauszufinden, die die Autoritäten unseres Lebens darin spielen. In unserem Text wendet sich ein Mensch im Gebet an Gott nicht als zu seinem Richter, sondern als zu seinem Retter. Wenn unsere Sünden uns verklagen, so greife ein, o Herr, um deines Namens willen. Du Hoffnung Israels, du sein Retter. Wir können von Gott nur Hilfe erwarten, wenn wir ihn, wie können wir von Gott Hilfe erwarten, wenn wir ihn erleben als einen neutralen Richter, wenn überhaupt so günstig, der verpflichtet ist, sich nach einem Gesetz zu richten. Ein Richter kann dem Schuldigen nicht helfen. Er selbst untersteht dem Gesetz und muss nach dem Gesetz Recht sprechen. Wie viel weniger noch kann Gott uns dann helfen, wenn wir ihn gar in der Rolle des Staatsanwaltes erleben, der uns anklagt. Gott, der Allwissende, vor dessen Augen keine Regung unseres Herzens verborgen bleibt, der mit Leichtigkeit unsere Motive aufdeckt und auf diese Weise auch noch die scheinbar entlastenden guten Taten entlarvt. Darum erleben so manche Leute einen Schock, wenn sie im Rahmen ihrer Ausbildung vielleicht durch diese und jene psychologische Erkenntnis auf einmal entdecken und es wie Schuppen von ihren Augen fällt, dass ihre ganze Hilfsbereitschaft, ihr für andere da sein wollen, das, was sie immer als Verzicht eingeordnet haben in ihrem Leben und damit als Leistung, nichts anderes ist als eben auch noch ein Ausdruck der sich selbst bestätigenden menschlichen Seele. Das Heil der Menschen liegt in einem Rollenwechsel Gottes, im Prozess des Lebens. Und die Geschichte Gottes in der Bibel ist die Geschichte eines Rollenwechsels Gottes. In dieser Geschichte klagen uns unsere Sünden an und nicht Gott. Aber die Sünden, die Klage der Sünden ist unüberhörbar. Es ist beispielsweise das Schicksal, das Eltern erleben im Spiegel ihrer heranwachsenden Kinder. Da klagen uns manchmal unsere Sünden an. Und es ist so schwer, etwas dagegen zu tun. Man kann nicht noch einmal von vorne beginnen. Unsere Sünden leben. Und ich meine damit natürlich nicht die Existenz unserer Kinder, sondern ich meine damit das Leiden unserer Kinder, das wir durch unsere Sünden mit angerichtet haben. Das Leiden an sich selbst, die Fähigkeiten und vor allem die Unfähigkeiten. Unsere Sünden klagen uns an in den gestörten Beziehungen zu Mitmenschen, zu bestimmten Mitmenschen. Ob im Rahmen des engsten Verwandten- und Familienkreises oder in der Gemeinde oder im Rahmen von Nachbarschaft, von Mitarbeitern, von beruflichen Kontrahenten, Konkurrenten, Vorgesetzten oder Untergebenen. Unsere Sünden klagen uns an heute in der Stimme der Arbeitslosen. Sind die Sünden unserer Gesellschaft im Blick auf die vergangenen Jahre. Unsere Sünden klagen uns an in den trüben und schmutzigen Gewässern unseres Landes. Unsere Sünden klagen uns an in einem Heer von Kranken, die krank sind durch falsche Ernährung und Lebensweise. Unsere Sünden klagen uns an in den wachsenden Spannungen zwischen den Völkern. Sie werden vielleicht dabei gemerkt haben, in diesem Chor der Klage gibt es so ein persönlich getroffenes Bewusstsein, meine Sünde, ja, gibt es aber auch so etwas wie eine persönliche Sünde, aber ich fühle mich trotzdem nicht schuldig. Ich muss zugeben, ja, ich bin beteiligt, aber nicht durch persönliche Schuld. Und Sie mögen vielleicht sogar gemerkt haben, dass es so etwas wie eine gesellschaftliche Sünde gibt, die schier unpersönlich ist. Man kann niemanden als Einzelperson dafür haftbar machen, höchstens alle. Und doch sind es Sünden. Und sie klagen. Und ihre Stimme ist unüberhörbar und formiert sich immer wieder in der Stimme von Menschen. Und zwar von Betroffenen dann, und von Leidenden. Wir können unser Leben zubringen, uns zu verteidigen. Uns ständig zu rechtfertigen, wo immer uns die Stimme, die klagende und anklagende Stimme der Sünde begegnet. Uns innerlich rechtfertigen. Aber die Stimme ist übermächtig, weil die Sünde übermächtig ist. Auch unsere gut gemeinten Anstrengungen werden die Übermacht der Sünde nicht besiegen. Kluge Leute strengen sich deswegen schon gar nicht an. Sie arrangieren sich im Leben. Sie wissen genau, dass man nichts dagegen machen kann. Und das scheint für sie die einfachste Lösung zu sein. Was uns retten kann, ist ein Rollenwechsel Gottes. Und der Prozess Jesu Christi ist der Weg Gottes vom Richter zum Angeklagten. Was wir in der Passionszeit vorbereiten, miterleben, bis hin zum Kreuzestod, bis hin zur Auferstehung Jesu Christi, denn erst damit ist der Prozess zu Ende und nicht mit dem Kreuzestod, lässt uns diesen Rollenwechsel Gottes miterleben. Jesus Christus ist zum Angeklagten geworden, weil er statt der Verurteilung im Namen Gottes die Vergebung im Namen Gottes predigte und lebte. Die Gerechten wollten die Verurteilung der Sünder und nicht die Vergebung. Für Gerechte, wie immer sie das füllen mögen, ist Vergebung billig. Und sie können sie nicht akzeptieren. Vor allem die bedingungslose Vergebung. Vergebung ist erst erlaubt nach gebührender Demütigung. Vergebung ist erst erlaubt nach bezahltem Preis. In ihrem Denkschema gibt es nichts anderes. Ihr Gerechtigkeitsgefühl lässt keine Vergebung zu. Keine bedingungslose Vergebung. So wurde der, der den Rollenwechsel Gottes lebte und predigte, selbst zum Angeklagten der Gerechten und zum Tode verurteilt, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der höchsten Instanz unseres Herzens, im Namen Gottes als Gesetzgeber, Richter und Staatsanwalt. So wird die religiöse Instanz zur höchsten Instanz. Und sie verschärft alle Gewissenskonflikte und verschärft alle Prozesse in unserem Herzen des heimlichen Angeklagtwerdens, der Verteidigung und der Verurteilung. Und sie kann, und dieser Prozess kann nicht anders enden als mit unserer Verurteilung. Es ist der Selbstgerechte in uns, der uns die Vergebung Gottes nicht glauben lässt. Es ist der Selbstgerechte in uns, der erst glauben will, wenn Leistung erbracht worden ist. Dieser Selbstgerechte in uns zieht es vor, Gott auf seinem richterlichen Thron zu lassen und sein Leben zuzubringen als Angeklagter, seine Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen, um die eigene Gerechtigkeit zu beweisen oder die relative Schuld zu entschuldigen. Und damit verbrauchen wir nicht nur die besten Energien unseres Lebens, verschleißen unsere Kräfte seelisch und lassen unser Leben in viele Irrgärten, in vielerlei Irrgärten uns verirren. Wir engagieren uns damit auch in einem hoffnungslosen Unterfangen. Denn sollte es uns tatsächlich gelingen, in dieser inneren, die vor diesem inneren Tribunal unseres Herzens unsere Verteidigung erfolgreich durchzusetzen, dann sind wir in unserer Selbstgerechtigkeit tatsächlich verloren. Und die trennt uns von Gott und von Menschen. Auch diese Gestalten können Sie finden im Prozess Jesu Christi. Jene Gestalten, deren Selbstgerechtigkeit so weit ging, dass sie erfolgreich waren in der Verteidigung vor Gott und vor Menschen, und sie fühlten sich frei. Und sie haben sich selbst freigesprochen. Und niemand brauchte und konnte ihnen helfen, weder Gott noch Menschen. Dieser Weg trennt uns von Gott und trennt uns von Menschen. Er macht uns unmenschlich. Rufen wir aber Gott zur Hilfe an, dann verlässt er seinen Thron. Das ist das Evangelium. Gott verlässt den Thron des Richters. Er verlässt den Tisch des Richters. Er zieht seine Robe aus. Und wenn Sie ihn als Staatsanwalt sehen, er zieht seine Robe aus und verlässt diesen Platz und wechselt die Rolle und nimmt an unserer Seite Platz als unser Anwalt. Das ist das Evangelium. Das ist der Sinn des Prozesses Jesu Christi. Das ist das Ergebnis dieses Prozesses in der Auferstehung Christi von den Toten. Und er selbst nimmt die Rolle als unser Verteidiger in die Hand, nimmt damit unsere Verteidigung in die Hand. Er wird zu unserem Anwalt gegen alle Instanzen dieses inneren Tribunals, die unsere Verurteilung fordern. Und er erwirkt einen Freispruch. Einen Freispruch durch die Vergebung Gottes. Es gibt einen Freispruch mangels Beweise. Ich habe das zwar selbst nie in meiner Existenz erlebt, aber soweit ich mich in eine solche Situation hineingeben fühlen kann, glaube ich, dass es ein furchtbar unangenehmes Gefühl sein muss. Wenn man beschuldigt wurde, dann durch die richterlichen Instanzen, durch die ganzen Gerichtsinstanzen geliefert wird und schließlich mangels Beweise freigesprochen wird. Es ist wie wenn so ein Verdacht irgendwo noch auf dem Menschen bleibt, wie ein Schatten. Der Freispruch, den Christus uns erwirkt, ist nicht so. Der Prozess wird durchgeführt. Es werden keine Tatsachen verdeckt. Man versucht nicht, den Ankläger zu täuschen. Und man versucht nicht, den Richter für sich einzunehmen. Der Prozess vor dem Tribunal unseres Herzens, wenn Jesus ihn führt, wird durchgeführt und deckt auf. Und am Ende dieses Prozesses steht ein Freispruch durch Vergebung in der Kompetenz des obersten Richters der Menschheit. Unser Text deutet ein Bild an, das in der Bibel später noch einmal so aufgenommen wird. Hier, unter dem Druck der anklagenden Sünde, wird Gott erlebt als ein Kampierer. Es heißt hier: Herr, warum bist du wie ein Fremdling im Lande, dem Wanderer gleich, der nur zur Nachtruhe zeltet? Als ich das las, dachte ich an das Jedermannsrecht in Schweden. In Schweden erleben die Zeltler und Kampierer ein ganz wunderbares Recht. Man darf 2 Nächte überall zelten. Aber da muss man weiterziehen, auch wenn es einem gefällt. Man muss gehen. Man kann nicht bleiben. Und so wird Gott von vielen Menschen erlebt. Heute ist er da. Und er bleibt vielleicht 2 Tage, manchmal nur 2 Stunden. Und dann geht er wieder. Ein Fremdling im Lande meines Herzens. Am Ende der Bibel, in der Offenbarung, in den letzten Kapiteln, ist das Bild noch einmal aufgegriffen. Und dort wird Gott beschrieben und erlebt als der, der seine Zelte aufgebaut hat unter den Menschen und bleibt. Und er das sah, staunte und sagte: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird unter ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er wird ihr Gott sein, und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Das ist die Vollendung des Prozesses in dem Rollenwechsel Gottes, der seine Position als Verurteilender verlassen hat und gekommen ist zu uns Menschen, um unter uns zu wohnen und unter uns zu bleiben. Und ich möchte Ihnen Mut machen, diesen Gott als Ihren Anwalt in Anspruch zu nehmen und die Freiheit, die Gerechtigkeit Ihres Herzens verteidigen zu lassen durch Jesus Christus als den, der uns diese Änderung in der Rolle Gottes in diese Welt gebracht hat und ihm aber nun auch wirklich die Kompetenz zu übertragen und seinem Wort zu vertrauen. Amen.
Jesus Christus,
was wir von dir erfahren haben, lässt uns ahnen, dass du Einblick hast in das Tribunal unseres Herzens und wohl weißt, was in uns vor sich geht. Wir rufen so viele Instanzen zu Hilfe, wenn wir uns bedroht fühlen in unserem Leben. Wir suchen Hilfe von anderen und aus uns selbst und verbauen uns dadurch oft den Weg zur Freiheit und zum Leben. Wir haben einen Hang zur Gerechtigkeit, die oft so zweifelhaft ist, und suchen doch das Leben bei dir. Herr, wir werden das Urteil nicht los, das uns verdammen will, und können immer noch nicht glauben und immer wieder nicht glauben, dass Gott uns vergeben hat. Wir beten zu dir, Jesus Christus, ergreife du selbst den Platz in unserem Leben, nimm ihn ein, den Platz unserer Verteidigung. Dir übertragen wir unsere Rechte, dir übertragen wir unsere Lasten. Wir geben uns in deine Hände. Wir vertrauen dir im Prozess unseres Lebens. Und wir bitten dich, lass uns die Wirkung deiner Vergebung erfahren als befreiend, als heilend, als helfend. Mach uns die Augen auf für das, was das Leben von uns verlangt, dass wir das Wichtige erkennen und es mit Freude tun und dass wir zu unseren Sünden stehen, weil uns vergeben ist. In dir ist das Leben und du hast diesen Weg erlitten als den Weg vom Vater, damit wir Heil und Leben finden sollen. Und wenn wir in diesem Jahr diesen deinen Weg erneut begleiten, lass uns daran das Heil und das Leben aufgehen, das es für uns bewirkt. Amen.